Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format «Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens». Ich durfte in den letzten Wochen einen Gast hier im Studio haben, der mich sehr berührt hat, sehr bewegt hat. Und ich sage immer wieder, mit solchen Menschen zu philosophieren, zu diskutieren, wo es einfach um die Königsklasse geht, der Gesundheit, das ist für mich immer wieder eine große Ehre und große Freude. Und ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Darf ich vorstellen, Clemens Kubi ist heute wieder im Studio. Hallo, lieber Clemens.
Hallo, grüße euch alle zusammen. Hallo, Alexander.
Ja, ich bin gespannt, wohin die Reise heute wieder geht. Für die Zuschauer, die zum ersten Mal zuschauen, für mich ist das einfach etwas, was dich ausmacht, deine Authentizität. Ich vergleiche immer wieder, wenn ich Buddha anschaue, wo mein König war und dann gar nichts, hat er sich vor einen Baum gesetzt und seine Weisheit gefunden. Und du hattest auch einiges in deinem Leben erreicht, da kam ein großer Schicksalsschlag und da hattest du gar nichts. Du warst im Querschnitt gelähmt in einem Bett und wurdest periodisch wie ein Toastbrot immer wieder mal gekehrt und gegrillt. Du bist heute gesund, du bist da. Entgegen der medizinischen Sichtweise, dass das unmöglich ist, hast du es trotzdem möglich gemacht und das macht dich so authentisch. Und deshalb denke ich auch, dass unsere Zuschauer unglaublich vieles lernen können, auch an deiner Weisheit und deinen Erfahrungen.
Aber das wiederholt sich eigentlich ständig, weil die Querschnittslähmung war jetzt vor 33 Jahren. Aber man hat ja immer wieder irgendwas, man rutscht aus auf einer Treppe oder irgendwie. Also schon Kleinigkeiten von Missgeschick brauchen dieselbe Energie, mit der du aus einer Querschnittslähmung herauskommst. Du musst sofort umdenken und sagen, das ist kein Unfall. Weil ein Unfall, das wäre ja quasi ein Zufall. Also ist mir passiert.
Etwas ohne Ursache.
Ja, das ist es. Und das kann es nicht geben.
Nein.
Du kannst in jedem kleinsten Symptom dir eine Botschaft bewusst machen. Wenn du jetzt Knieschmerzen hast, was ist die Botschaft von deinem Knie? Was ist da eine Schulter? Warum hast du jetzt eine Erkältung? Warum hast du dies? Warum bist du auf Corona eingestiegen? Und so weiter. Es ist in diesem Universum gibt es keinen Zufall. Außer du interpretierst das Wort anders. Es fällt dir zu, weil es eben jetzt fällig ist. Aber das ist kein Zufall, weil Zufall heißt ja keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es eine Ursache gibt. Das ist genauso ein Joker wie, du hast Glück gehabt. Ja. Oder du hast Pech gehabt. Oder was zu mir die Ärzte am Schluss sagten, ja klar kennen wir das, warum sie wieder laufen können. Sag ich, ja warum? Sagt er, ja, das statistisch gesehen wissen wir das. Bei 20.000 kompletten Querschnittsfällen gibt es eine Spontanheilung. Und das sind sie. Aber ich sage, oh, ist ja toll. Kann man ja zum ersten Mal an der Statistik glauben. Ist ja unglaublich. Aha. Sag ich, und Herr Doktor, und wie entsteht eine Spontanheilung? Sagt er, ja, spontan eben.
Ja, das Thema ist erledigt, ja.
Und da habe ich gedacht, nee. Hm. Also ich bin so rational erzogen worden, das reicht mir nicht. Und da bin ich dann losgereist und bin um die ganze Welt gereist, 2 Jahre lang. Ich war auf allen Kontinenten in 14 verschiedenen Kulturen und wollte herausfinden, wie Spontanheilung funktioniert. Weil Spontanheilung funktioniert ja nicht durch eine materielle Intervention. Weil ich bekam ja auch keine OP oder es gab auch keine Tabletten gegen Querschnitt. Also es muss eine geistige Intervention gewesen sein, was die Spontanheilung nennen. Und das habe ich alles gefilmt. Also mit meinem Team haben wir weltweit 130 Stunden solche Spontanheilungen oder geistige Heilungen, wie man es auch nennt, gefilmt. Und dann saß ich nochmal 2 Jahre bei mir im Keller, weil da habe ich meinen Schneideraum. Und ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich habe mir das angeguckt und dachte, ja, also die Szene ist eindeutig. Die Frau geht da in die Hütte und da drin findet ein Ritual statt und so. Aber dass man davon gesund wird, konnte ich mir nicht erklären. Dann habe ich mir Ärzte, Pharmakologen, was habe ich denn noch so, also ein Apotheker war auch dabei. Die habe ich zu mir in den Schneideraum geholt und habe gesagt, bitte schauen Sie sich dieses Material an. Ich habe die 130 Stunden habe ich auf 20 Stunden reduziert und habe denen das so gut wie möglich vorgeführt. Da habe ich gesagt, warum ist diese Frau geheilt? Sie sehen das doch. Also am Trommeln wird es wohl nicht gelegen haben. Das sage ich ja vielleicht an dem Rauch. Weil es ist interessant, dass die Schamanen weltweit alle immer dieses Trommeln und Rauch benutzen. Egal, ob wir in Sibirien waren oder in Korea oder in Peru, das gab es immer. Dann dachte man, kann man davon gesund werden? Von dem Rauch? Oder vom Trommeln? Oder ist es der Gesang? Was ist es? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und dann war ich echt verzweifelt. Diese ganze weltweite Recherche hat mir nicht die Antwort geliefert, wieso das entsteht. Und dann habe ich einen Film gemacht mit Gehirnforschern. Der Film heißt Das Leben ist eine Illusion. Konnte ich allerdings in Deutschland in der ARD nicht zeigen, weil die Redaktion hat gesagt, nein, das Leben ist keine Illusion. Das zeigen wir nicht. Aber
ich würde ihn aussenden.
Ja, das holländische Fernsehen hat ihn dann gekauft und gesendet. Die Holländer sind da irgendwie liberaler. Mhm. Und da ging mir das Licht auf, weil die Gehirnforscher sagen, dein Gehirn, egal wer du bist, dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Fakt und Fiktion. Dafür ist es nicht gebaut. Aha. Und da ging bei mir dann das Licht auf. Das heißt, Illusionen kreieren genauso Synapsen, die rum wieder dann Transmitter, also Botenstoffe produzieren. Und die regulieren dein gesamtes Zellverhalten. Von unten bis oben, bis in die Haarspitzen. Ach so. Das heißt, ich habe ja die Möglichkeit, mir eine Illusion zu erschaffen, die wirkt. Weil das Gehirn weiß nicht, ist das jetzt erfahren oder ist es ausgedacht? Das ist ja der beste Zugang zu uns, dass wir diese Fähigkeit unseres Gehirns nutzen, dass es das nicht unterscheiden kann. Also geht es nur darum, Bilder zu produzieren, die du auch glaubst. Und dann sage ich, das ist ja nicht schwierig. Wir glauben ja eh jeden Blödsinn. Also wenn die Zeitung uns sagt, der Virus ist gefährlich, dann denken wir, ja, wir glauben das. Oder wenn man sagt, das Geld ist, dein Geld, es ist mein Konto, wir glauben das, auch wenn es nicht stimmt. Und so weiter. Also wir belügen uns selber den ganzen Tag. Sag ich, okay, aber wir reagieren darauf. Ja, natürlich, wenn du denkst, du bist betrogen worden, dann fühlst du dich schlecht. Du weißt nicht mal, ob es stimmt. Du denkst, ja, jemand geht fremd und so weiter. Du weißt es nicht, aber der Gedanke allein schon reicht und dir geht's schlecht. Okay, also fangen wir an, uns eine Wirklichkeit vorzustellen, die uns gesund und glücklich macht. Wäre doch doof, wenn wir was anderes machen würden.
Aber genau das macht man ja heute auch zum Beispiel in den Forschungen. Zum Beispiel die Placebo-Nocebo-Forschung. Wenn ich schaue, was mein Kollege mal erzählt hat, wo bei einer großen Pharmazie-Firma arbeitet, wie Studien gemacht werden, dass die Hälfte der Probanden ausscheren aus der Studie, weil sie aufs Placebo schon viel besser wirken oder reagieren als aufs Medikament.
Genau.
Das ist einfach unerwünscht.
Ja.
Man nimmt diese Hälfte der Gruppe weg und arbeitet mit denen weiter, die wirklich auf Medikamenten reagieren. Und ich finde auch, das ist das Thema.
Ja.
Wir müssen über das reden. Ja. Warum reagieren sie auf die Ansicht, sie hätten ein Medikament gekriegt?
Ich habe da zum Beispiel in dem Film ein Interview gedreht mit Professor Ernst Pöppel, einer unserer Gehirnforscher Nummer 1, der sagt, passen Sie auf, Herr Kubi, das hier ist ein Placebo. Nichts drin. Kein Wirkstoff. Aber nehmen Sie das. Das hat schon Tausenden geholfen. Und dann nimmst du das. Oh, ist ja toll. Und dann misst man das, es stimmt, es hat eine Wirkung. Warum? Weil Professor kommt nicht im normalen Anzug, er kommt mit einem weißen Kittel, mit weißen Schuhen und hier steht Professor Doktor drauf.
Ja.
Und du denkst, wenn der Professor dir das gesagt hat, dann muss das wirken. Wenn das die Putzfrau macht, sagst du, naja, komm, das ist Wasser, das wirkt nicht.
Jetzt muss ich dir eine Geschichte erzählen. Ich hatte kürzlich einen berühmten Arzt, Professor da, Professor Petschner hieß er. Der macht so Gesichtsdiagnostik weltweit, bei führenden Hollywood-Schauspielern übrigens auch. Und er hat mir gesagt, da war eine Szene. Da musste eine Dame, der Ehemann kommt nach Hause und die Dame muss spielen, ihm zu sagen, sie sei schwanger. Und dann haben sie das gespielt, die Freude war da, man hat Blutanalysen gemacht und geschaut, wie das Blut darauf reagiert. Das war unglaublich, schöne Blutbilder, das war alles toll. Dann die gleiche Szene, der Mann kommt nach Hause und sie sagt, tut mir leid, Mann, ich habe das Kind verloren. Dann hat man wieder Blut genommen und was man da gesehen hat, waren da nahezu Bildungen von Krebszähnen. Es war fürchterlich. Eben. Und da frage ich mich auch, was passiert, wenn wir uns selbst ständig irgendwo in einem Leid innen suhlen? Das macht ja was mit uns. Ja.
Immer. Hier, wie ich, Moment, wo habe ich das?
Suchst
mein,
du dein
mein
Buch?
Leitspruch ist, wie ich denke, so bin ich.
Ja. Ja, genau.
Ja, das steht schon bei mir auf der Webseite clemenskubi.com. Steht es schon drüber. Und du bist der Regisseur deines eigenen Lebens. Und bitte mach einen Film, mit dem du gesund und glücklich bist. Der Film braucht nicht wahr sein, er wirkt. So einfach.
Wie das Placebo.
Ja. Ja, aber beim Placebo brauche ich ja noch dieses Wasser.
Ja, und der Professor, der
dir
das gibt.
Und ich brauche nichts mehr. Ich brauche nicht mal eine Scheintablette. Mhm. Nicht mal, ich brauche gar nichts. Nichts. Ich brauche nur das Papier, um es zu reflektieren, ob die Szene gut ist. Hm. Also ich brauche ein Drehbuch, und wo ich sage, boah, das wirkt, das spürt jeder. Und wir lesen uns ja solche Drehbücher gegenseitig im Internet vor. Und da sitzen dann manchmal 300-400 Leute und die schreiben in den Chat sofort rein, die Szene ist, die wirkt sogar bei mir in Australien.
Ja. Wir wollten diese Sendung eigentlich dem Thema widmen, wie was Medizin mit Philosophie eigentlich gemeinsam hat.
Ja, also wir leben ja in einer sehr materialistischen Epoche. Also vielleicht ist es sogar einer der materialistischsten Epochen der Menschheit. Weil wir sehen ja, seit 250 Jahren hat die Materie einen solchen Auftrieb gekommen. Klar. Die ganze Technik, alles dreht sich um Materie. Das heißt, wir definieren uns auch über Materie.
Mein Auto, meine Frau, meine Kinder, gell?
Und mein Körper. Mhm. Das ist der wichtigste Satz überhaupt. Weil das Leben für einen Materialisten ist immer nur das körperliche Leben. Das materialistische Leben beginnt mit der Zeugung und endet mit dem Tod. Was davor ist, keine Ahnung, was danach kommt. Irgend vielleicht was Mystisches, dass du vielleicht an der rechten Seite von Jesus sitzt oder
auf der Wolke Harfe spielst.
Ja, oder dass du die 99 Jungfrauen bekommst oder dass du die 403 Kamkashilas bekommst. Also da hat die Menschheit halt da immer schon so Mythen entwickelt, die dich trösten sollen, wenn du diesen Körper verlierst. Aber auch du, jeder von uns weiß, du bist nicht nur ein Fleischklops, so aus Organen und Haut und Knochen. Du bist auch ein geistiges Wesen. Zum Beispiel wir beide sind jetzt physisch nicht miteinander verbunden, aber geistig total. Wir schwingen zusammen sogar. Und ich könnte ja nicht mal meinen Arm heben, wenn ich nicht ein geistiges Wesen wäre. Das würde ja schlaff runterhängen. Also ich brauche ja den Willen. Und der Wille ist ja auch nicht Materie, der Wille ist auch Geist. Ich brauche den Geist, um meinen Arm anzuheben. Ich brauche ihn ständig. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Was ist der Unterschied zwischen, in der Philosophie, was ist der Unterschied zwischen Geist und Materie? Ganz, das kann dir jedes Volksschulkind erklären. Materie besteht immer aus physikalischen Elementen. Sogar die Luft hier. Kannst du analysieren, besteht aus Stickstoff, Sauerstoff und so weiter. Das kannst du sogar im Elektronenmikroskop sehen. Und der Geist, was siehst du da? Ha, nichts. Der Geist besteht nicht aus physikalischen Elementen. Also, die Materie unterliegt dem kosmischen Gesetz von Werden und Vergehen. Also alles, was sich physisch manifestiert, muss auch wieder vergehen. Wenn dem nicht so wäre, es wäre eine Katastrophe. Stell dir mal vor, nichts würde mehr vergehen. Wir würden ja überwuchert von Körpern, von Natur und so weiter. Also jede Blume verwelkt wieder und so weiter. Also auch der Monitor in den du jetzt gerade schaust, auch der vergeht wieder. Irgendwann landet er auf dem Sperrmüll. Selbst dieser Planet vergeht irgendwann, auch die Sonne vergeht. Also alles, das ist ein Gesetz, da kann man nicht drüber, also kann man nicht anderer Meinung sein. Alles, was aus physikalischen Elementen besteht, muss wieder vergehen. Okay. Jetzt bist du aber nicht nur physikalisches Element, du bist eben, wie wir gesagt haben, auch Geist. Und dadurch, dass der Geist nicht aus physikalischen Elementen besteht, kann er nicht vergehen. Und weil er nicht vergeht, ist er auch nie entstanden. Weil wenn er entstanden wäre, müsste er auch vergehen. Weil alles, was einmal wird, muss vergehen. Beim Geist geht das nicht. Der Geist ist ohne Anfang und ohne Ende. Und das können sich Materialisten gar nicht vorstellen. Deswegen kommen sie auf so abstruse Theorien. Sie brauchen immer einen Anfang, weil sie Materialisten sind, wie wir alle. Und deswegen brauchen sie zum Beispiel die Urknalltheorie. Weil nur durch die Urknalltheorie kann ich glauben, es gibt einen Anfang. Ich darf gar nicht fragen, was davor war. Es ist verboten. Es ist unmöglich. Es ist ein Prozess von vielen. Aber es gibt sowieso keinen Beweis für den Urknall. Also kann man das sehen. Aber der Urknall ist sozusagen die Säkularisierung der Gottvorstellung. Weil bei Gott hat man auch den Anfang. Gott hat die Welt in 7 Tagen geschaffen. Aha, haben wir wieder einen Anfang. Wenn du jetzt von deinem Geist ausgehst, der ohne Anfang und ohne Ende ist, ja, dann sieht dein Leben völlig anders aus. Dann hast du hier eine Materialisierung deines Bewusstseins. Von deinem Geist hat diesen Körper erschaffen. Das ist wie bei jeder Kunst. Du hast eine Idee und diese Idee möchtest du umsetzen. Also ein Maler hat eine Idee von einem Bild, der braucht eine Leinwand. Also wenn der sich nie materialisiert, wenn der alle seine Bilder nur denkt, der ist frustriert. Stell dir mal vor, du würdest keinerlei von deinen Ideen realisieren. Es wäre tödlich. Es wäre furchtbar. Also, und die größte Idee ist ja jetzt von uns, die wir hier beieinander sind, Menschsein. Menschsein, tolle Idee. Aha, also, was warst du vorher? Hast du eine andere Form? Weiß ich, bist vielleicht vorher auf 4 Beinen gelaufen. Und das, nee, ich muss mich mal aufrichten. Ich möchte mal auf 2 Beinen laufen. Also das hängt alles von deinem Bewusstsein ab. Mit welcher Form? Die Form ist sozusagen der Ausdruck deines Bewusstseins. Aha. Also schau dir deinen Körper an. Er spiegelt dein Bewusstsein. Komplett, von oben bis unten. Wenn du deinen Körper ändern willst, musst du deine Philosophie ändern. Dann musst du merken, du bist kein Materialist, sondern du bist ein geistig-seelisches Wesen. Und dann sieht die Welt völlig anders aus. Das Größte an der anderen Philosophie ist, du bist unsterblich. Hast eine völlig neue Perspektive. Du kommst gar nicht mehr in Stress. Ja, dann mache ich das nächstes Leben. Kein Problem. Ja, du, bevor du was wirklich so schaffst, dass es meisterhaft, dass du es richtig kannst, reicht ein Leben nicht. Also die Leute, die ich kenne, die es zu einer Meisterschaft gebracht haben, die haben diese Fähigkeit schon mindestens 3 Leben lang geübt. Sonst wären sie jetzt nicht an dem Punkt.
Wie wollen Sie sich sonst erklären, dass ein Wolfgang Amadeus Mozart einfach mit 7 Jahren alles spielen konnte? Das kann man ja nicht anders erklären, oder?
Du, auch bei meinen eigenen Kindern sehe ich heute ganz genau, was die mitgebracht haben. Zum Beispiel, also als ich mein erstes Kind hatte, da fing ich gerade an, mich mit dieser ganzen Thematik zu befassen. Und da ich ja keine Spielfilme mache, weil Spielfilme langweilen mich, die Schauspieler reden nur meinen Text, also das kann ich auch selber machen. Aber Dokumentarfilm, das fand ich immer die große Herausforderung. Und damit habe ich dann auch schon auf der Filmakademie einen internationalen Preis gewonnen mit dem ersten Film und so weiter. Also das hat mich immer interessiert. Und durch meine Heilung von der Querschnittslähmung kam ich ja dann schließlich nach Ladakh. Das haben wir schon in der ersten Sendung erzählt. Und diese Ladakhis, die sind im tibetischen Buddhismus zu Hause. Also im Vajrayana, es gibt ja auch so 3 Stufen vom Buddhismus. also von der höchsten Stufe, die damals entwickelt worden ist, die haben ja auch den Buddhismus erst 700 Jahre nach Buddha bekommen, da oben im Himalaya. Und bei denen ist Reinkarnation absolut Volksbewusstsein. Das ist bei denen so klar wie bei uns das Bewusstsein, dass morgen die Sonne wieder aufgeht. Obwohl man das auch nicht, könnte man ja auch in Frage stellen, ob das wieder klappt. Mhm. Aber nein, das ist selbstverständlich, morgen geht die Sonne wieder auf. Für diese Vajrayana-Buddhisten, es ist völlig selbstverständlich, dass du, wenn du stirbst, wieder eine neue Form dir schaffst. Wäre ja auch doof, wenn du das nicht machen würdest, du wärst ja frustriert ohne Form. Es würde auch total langweilig werden. Also kümmert sich jeder darum, wer war mein Kind vorher. Und ich kam wieder nach Hause von so einer Reise und meine Frau damals haben gesagt, komm, wir wollten ein zweites Kind haben. Ja, also weil der soll doch nicht alleine aufwachsen. Ich sage, das ist eine tolle Idee. Und da sage ich, du, wir müssen aber aufpassen, wen wollen wir denn haben? Wen wollen wir haben? Ja, wir nehmen doch nicht jeden, oder? Also irgendjemand von der Straße? Nee. Es ist sehr wichtig, wer bei dir reinkarniert. Also das überlassen wir nicht dem Zufall, den es eh nicht gibt. Mhm. Also meine Frau war damals, die ist katholisch erzogen worden, die war da nicht so ganz drin. Ich habe diese Reisen auch nach Asien alleine gemacht, weil sie wollte das unser Baby nicht alleine zu Hause lassen. Und es war ihr zu gefährlich, so ein Baby mit da auf die Höhe zu nehmen, vielleicht dehydriert oder irgendwas. Also jedenfalls, ich kam mit dem Bewusstsein zurück und habe gesagt, nee, komm, wir überlegen, wer zu uns kommen kann. Und damals war gerade John Lennon gestorben. Und ich sagte, John Lennon wäre doch toll, wenn der bei uns reinkarniert würde. Wir lieben beide seine Musik. Und so sagt sie, naja, also ich lieg abends im Bett und denke, John Lennon, komm zu uns. Und dann wird mir klar, der kennt uns gar nicht. Und wir kennen ihn bloß vom Cover her. Sag ich, du, das klappt nicht. Wieso soll der uns finden? Nee. Ich sag zu meiner Frau, du, das war eine Schnapsidee mit dem John Lennon. Also da muss mal jemand anders kommen. Aha. Sagt sie zu mir, weißt du was, Clemens? Denk du dir was, ich krieg die Kinder und du denkst dir was. Okay?
No? Ja, okay.
Sag ich, okay.
Rational.
Ja. Gut. Also ich lieg da im Bett und denk mir, wer könnte kommen? Wen kenne ich? Wen liebe ich? Wer soll kommen? Meine Oma. Väterlicherseits. Die ist mit der bin ich im selben Haus aufgewachsen. Das fand ich immer eine tolle Frau. Die ist 93 geworden. Und ich sage, Oma, wenn du noch niemand hast, wo du inkarniert hast, bitte komm zu uns. Also ich fange an, das Beten und so und denke, ja, es konnte. Am nächsten Morgen gehe ich an die Fotokiste, hol ein Foto raus, zeig das meiner Frau. Sag, schau mal, die, soll die bei uns inkarnieren? Sagt sie, die alte Frau? Nein, nicht die alte, mit einem neuen Körper. Clemens, also ich habe dir schon gesagt, denk, was du willst, ich krieg die Kinder. Ja, aber also ich bete weiter, Oma, bitte komm. Nach 14 Tagen ist meine Frau schwanger. Aber jetzt nicht nur vom Beten, also
ja, echt, hast du auch was getan dafür?
Echt schwanger.
Okay.
Und jetzt wird spannend. Ist es die Oma, ist es die nicht? Und du bist schon immer am Bauch. Oma, nein, kommt jetzt die Oma, kommt sie nicht, gell? Und dann bin ich da bei der Geburt und dann habe ich das Baby in der Hand. Sag ich, Oma, bist du's? Es war unglaublich. Es war unglaublich. Ich könnte so ein dickes Buch über meine Tochter schreiben, warum sie die Oma ist. Mhm. Dafür haben wir jetzt leider nicht die Sendezeit, aber können wir mal gerne machen. Es war so spannend. Und am Schluss hat sie alle Indizien geliefert, die nur die Oma weiß. Niemand auf der Welt wusste das, außer sie selber. Und schon gar nicht ihre Mutter, die aus England kam. Mhm. Also es war völlig phänomenal. Und das Spannende ist ja dabei, wenn du dir jetzt so einen Menschen einlädst, dass er bei dir inkarniert, dann lädst du ja den kompletten Menschen ein. Ich habe aber immer nur die Lichtseiten von meiner Oma so geliebt. Meine Mutter, also ihre Schwiegertochter, die hat oft gelitten unter ihrer Schwiegermutter, weil die war auch ein Drachen. Also die hatte Power. Deswegen liebte ich sie ja so als Kleiner. Und das ist interessant. Wenn du dann so jemand einlädst, kriegst du den als Gesamtpaket. Also du kriegst seine Licht- und Schattenseiten. Und es ist tatsächlich so, meine Tochter hat dieselben Macken wie die Oma. Exakt. Zum Beispiel meine Oma, die liebte keine Koffer. Die ist immer nur mit Taschen verreist. Meine Tochter steht vor der Tür mit Taschen. Ich sage, du, wir kaufen jetzt sofort einen Koffer für dich. Nein, Taschen sind wunderbar. Und also ich kann dir so viele Beispiele erzählen, warum sie das ist. Und das ist wichtig für dich selber. Deswegen mache ich jetzt Seminare Sterben für Anfänger. Du musst das planen, wo dein nächster Körper, wie du das entwickelst. Weil davon ist alles abhängig. Das ist die größte Entscheidung deines Lebens. Welchen Papa, welche Mama, welches soziale Umfeld, bist du weiblich oder männlich, hast du eine weiße Haut oder eine schwarze, das bestimmt dein nächstes Leben. Das ist die größte Entscheidung, die du treffen kannst, an dem Tag der Inkarnation. Und den planen wir, den planen wir wie einen Urlaub. Da kannst du auch nicht sagen, ja, ich möchte mal in Urlaub fahren. Sag ich, ja, wo? Ja, irgendwo. Sag ich, irgendwo. Wenn du bei der Haustür rauskommst, musst du wissen, gehst du rechts oder links. Also du kannst nicht sagen, ich will irgendwann, wann willst du Urlaub machen, wo willst du Urlaub, mit wem willst du Urlaub machen? Das sind alles wichtige Fragen. Die musst du planen. Und genauso planst du in meinem Seminar, inzwischen heißt das Seminar Spurensuche Reinkarnation, weil Sterben für Anfänger, das wollen nicht viele, die denken, die kommen tot aus dem Seminar raus. Ja. Und deswegen machen wir das so, dass wir das planen. Hm. Und siehe da, ich habe da auch ein Buch dazu, das heißt Gelebte Reinkarnation. Da findest du im Anhang den Masterplan für dein nächstes Leben. Da wird dir exakt gesagt, wie du das planst. Genauso wie wenn man, weiß ich, einen Beruf plant. Ja, dafür brauchst du die Ausbildung, da gehst du dahin, da machst du das und dann bist du das. Genauso machen wir das mit unserem nächsten Leben. Und das geht aber nur, wenn du deine Philosophie änderst. Solange du Materialist bist, hast du immer nur ein singuläres Leben. Wenn du ein geistig-seelisches Wesen dich als solches definierst, bist du ein Kontinuum.
Also, die meisten Religionen auf der Welt glauben an die Reinkarnation. Die Christen haben es mal abgeschafft, irgendwo, ich glaube, 15., 16. Jahrhundert. Und dann ist es so und alle glauben daran, dass es so ist. Ich glaube, im tiefen Inneren unseres Herzens wissen wir es alle, wo wir zu Hause sind.
Aber sie machen es nicht so konkret wie ich.
Ja, verstehe ich völlig.
Ich mache es exakt schriftlich, an welchem Tag. Der Einzige, den ich kenne, über den habe ich einen Film gemacht, der schreibt wirklich 10 Monate vor seinem Tod auf, an welchem Tag wird er wiedergeboren, wie heißt seine Mama, wie heißt sein Papa, wie heißt der Ort und so weiter. Der schreibt 8 Indikatoren auf für sein nächstes Leben. Ja. Und du gehst mit dem Zettel hin, schaust dir die Babys an und sagst, ja, das stimmt nicht, aha, weg. Ah, bei ihm stimmen alle 8. Mhm. Wenn du meinen Film anschaust, Looking for a Sign, da habe ich 30 Jahre an dem Film gearbeitet, weil ich wollte wirklich wissen, ist das wieder mein Freund, den ich verloren habe durch einen Autounfall, der kein Zufall war, oder ist das nicht? Und den habe ich dann verfolgt, bis er wieder 19 war. Also mit 39 ist er gestorben im Vorleben und jetzt ist er wieder 19 geworden. Und das Ganze war Filmmaterial aus 30 Jahren und die habe ich dir zusammengeschnitten auf 108 Minuten.
Weißt du, ich habe gerade etwas ganz Wichtiges gelernt. Mit meiner Reinkarnationsempfinden hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich mir allenfalls das nächste Leben bereits so ein bisschen ausmalen kann. Aber ich verstehe es. Ich bin ja der Schöpfer. Es ist mein Bewusstsein. Genau. Und warum sollte sich das nicht manifestieren? Und auf der anderen Seite, es wird auch nie schaden, wenn ich es tue. Im Gegenteil, ich kann mir ja bereits ein Bild malen, wie diese Leinwand des Malers. Ja. Kann ich doch jetzt schon machen.
Ja. Und du machst das schriftlich.
Ja, es ist doch mega cool.
Ja, wir machen das jede Woche. Du kannst es jetzt sofort machen. Am Internet gibt's Spurensuche Reinkarnationsseminar mit einem Klick. Und das läuft durch das Programm. Am Schluss weißt du, wer du warst, wer du sein wirst und warum dieses Leben mit diesem Programm läuft.
Ja, wir müssen wirklich mehrere Sendungen über den Tod machen, weil das immer noch so ein bisschen über uns schwebt, die Angst vor dem Nichts oder vom Loslassen.
Ja,
oder
aber das hat mit der Philosophie zu tun.
Ja, natürlich.
Nur. Wenn du Materialist bist, dann hast du Angst vor dem Tod, weil dann bist du nichts mehr. Hm. Wenn du dich als geistig-seelisches Wesen begreifst, dann ist der Tod der schönste Moment des Lebens. weil du springst wieder raus. Stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie ein altes, klappriges Gestell, so alt wie ich jetzt. Ne? Und jetzt kommt die Frage, Rollator oder neuer Körper? Sag ich, neuer Körper, ist doch logisch. Neu, also frisch. Das ist doch genauso wie beim Auto. Wenn dein Auto nicht mehr läuft und du musst es dauernd reparieren und du musst es anschieben, damit es überhaupt anspringt, sage ich, nein, ich möchte ein neues Auto. Ja, freu dich auf das neue Auto. Das Universum schenkt es dir, wenn du das willst, wenn es deine Absicht ist. Es gibt ein Gesetz im Universum, das heißt, der Absicht folgt die Energie. Die meisten verstehen das umgekehrt. Die glauben, sie brauchen erst die Energie. Also sie brauchen erst das Geld, die Beziehungen, die Möglichkeiten. Und dann formulieren sie ihre Absicht, mit der sie diese Energie sozusagen verwenden wollen. Nein, das Universum arbeitet genau andersherum. Du musst erst die Absicht setzen und dann kommt die Energie dahin. Wie hätte ich denn alle meine Filme produzieren können? Ich bin doch kein Millionär, ich habe doch das Geld nicht selber. Ich muss eine Idee haben. Und wenn ich diese Idee wirklich konkret haben will und das schriftlich mache und sage, ja, den Film will ich machen, hatte ich schon immer gesagt, hast du mal kalkuliert, was der kostet? Sag ich, nee. Wäre aber Zeit, dass du das mal kalkulierst. Dann setze ich mich hin und komme auf 1,6 Millionen Euro. Sag ich, da hast du die? Sag ich, nee, ich habe 1.000 Euro auf dem Konto. Siehst du? Kannst gleich wieder vergessen. Nein, ich vergesse es nicht. Ich mache aus dieser Idee nicht nur eine Idee. Ich mache jetzt schon eine Absicht und aus der Absicht mache ich einen Plan. Und siehe da, in dem Moment kommt das Geld dazu. Weil die Absicht ist das entscheidende Moment. Und so hat es immer funktioniert.
Und so haben wir es eigentlich alle, glaube ich, auch im Leben gelernt, wo wir die Aufmerksamkeit haben, geht die Energie hin, es manifestiert sich. Ja. Und jetzt müssen wir eigentlich noch lernen, über den Tellerrand hinauszuschauen, also nicht nur über dieses bestehende Leben, sondern allenfalls in größeren Formen denken.
Ja, natürlich.
Wow, was für eine beeindruckende Sendung, lieber Clemens. Ich bin tief berührt und total glücklich darüber und ich hoffe auch, Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Sichtweise tut einem doch gut, oder? Es ist doch einfach ein glücklicher, schöner Gedanke dahinter, wenn man sich das ausmalt, wie es sein wird im nächsten Leben. Und warum sollten wir es nicht tun? Es kann ja nur Vorteile bringen, wenn wir mit diesen Glücksgefühlen dann wirklich übertreten dürfen. Nun, überraschende Wende in dieser Sendung. Ich wusste nicht, wo es hingeht mit dir. Einmal mehr. Danke, Clemens, für die Ehre und die Freude deines Daseins und Ihnen auch. Danke, dass Sie zuschauen. Ist auch das eine große Ehre und Freude für mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.